Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast.
Hallo, herzlich willkommen in die Runde. Heute auf dem heißen Stuhl Wolfgang Mieletzki.
Ja, vielen Dank fürs Kommen.
Danke, ich bin gern gekommen.
Ja, vielen Dank für die weite Reise aus Berlin.
Ja.
Herr Mieletzki, erzählen Sie doch mal was. Sie haben so ein schönes Logo auf der Brust prangen. Das ist Ihre Firma.
Ja, die Firma Stromtank, die haben wir gegründet 2014. Ja. Und da machen wir Produkte, um Hi-Fi-Geräte sozusagen zu versorgen mit sauberem Strom.
Daher der Name. Ich finde das so spannend, dass Sie hier sind, weil die ganze Vita ist so interessant.
Ja, absolut.
Und wir müssen ja im Prinzip ganz vorne anfangen, weil so viele spannende Themen da sind.
Genau.
Sie haben, waren Sie mal bei Siemens, habe ich mal gehört, früher? Oder
nein.
Dann habe ich das falsch im Kopf.
Nein, ich war noch nie bei Siemens.
Also E-Technik studiert damals?
Wie bitte?
E-Technik studiert damals, ganz am Anfang.
Ja, E-Technik studiert, ich bin Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik und Elektronik.
Ja.
Und nach dem Studium habe ich bei Firma Osram mal kurz gearbeitet und bei der Firma Bogen Magnetköpfe. Und dann habe ich festgestellt, ich bin dafür nicht geeignet und habe mich selbstständig gemacht.
Ja, mit drei großen Buchstaben. Ne?
Selbstständig gemacht, erst im Bereich der Industrieelektronik und dann später 1979 dann mit der Firma MBL, die ich dort gegründet habe, weil mein Herz für die Musik schlug oder geschlagen hat schon immer.
Ja.
Und ich gedacht habe, okay, machst du was in dem Bereich High-End-Audio?
Ja.
Und da war meine erste Idee, einen neuen Lautsprecher zu entwickeln, ne? Den Radialstrahler.
Mhm.
Ne? Und 1979 war er soweit fertig, dass ich ihn das erste Mal vorstellen konnte in Berlin auf der Funkerstellung. Und wie gesagt, das war ein ganz neues Prinzip der Radialstrahler und damit habe ich die Firma MBL, Mieletzki Berlin Lautsprecher, gegründet und ich wollte dort auch eigentlich auch nur Lautsprecher bauen und keine Elektronik. Ja.
Okay. Hat ja nicht geklappt.
Ist MBL zum Roundabout Hersteller aufgestiegen. Und diese Sache hatte einen Hintergrund. Dann, als ich dann auf anderen Messen, Hi-Fi-Messen, meinen neuen Lautsprecher vorstellen wollte und vorführen wollte, hatten wir das Problem, dass keiner uns irgendwas leihen wollte. Also ein Verstärker oder Vorverstärker oder ähnliche Sachen. Plattenspieler hatte ich noch,
ja.
Und da haben wir also viel Probleme gehabt. Da musste ich mir eine Endstufe kaufen und einen Vorverstärker habe ich dann geliehen bekommen. Und jedenfalls war es so mühselig.
Ja.
Und von der Qualität auch nicht immer das, was ich mir vorgestellt habe. Und daraufhin habe ich dann beschlossen, also den ersten Vorverstärker zu bauen.
Ja.
4010 hatten wir damals, wie ich ihn damals genannt.
Sah der schon aus wie der 6010? Wie bitte? Sah der schon aus wie der 6010?
Ich weiß nicht. Nein, der 6010 kam später. Okay. Den haben wir praktisch, wir hatten 4010, das war ein ganz kleiner, sah sehr schick aus und so weiter. Und war ein Edelstahlgehäuse und vorne schöne gebürstete Aluminiumfrontplatte vor. Hatte auch schon Phono-Eingang drin, den man umschalten konnte zwischen MM und MC.
Mhm.
Hinten an der Rückwand waren so kleine Dip-Schalter drin. Mhm. Man konnte die Cs einstellen, man konnte das R einstellen, also die Widerstände. Und wie gesagt, es war eine sehr schöne Sache. Aber es war ein relativ kleines, schmales Gerät.
Okay.
Der 6010 kam dann später. Wir haben dann auch noch Endstufen entwickelt, weil man ja dann Vorstufe alleine war es auch noch nicht. Und die Endstufe hat man ein japanisches Gerät, eine japanische Endstufe verwendet. Und die entsprach dann auch nicht mehr so unseren Vorstellungen.
Ja,
haben wir dann eine Endstufe entwickelt. Und wie gesagt, dann ging es immer weiter. Ja, dann kam die digitale Elektronik, dann kam die CD-Player und die CD-Laufwerke und die R-Konverter. Und jedenfalls sind wir dann aufgestiegen bei MBL zum Vollsortimenter, wenn ich es mal so schön sagen
soll. Ja, absolut.
Und in der höchsten Qualität. Ja. Die 60-Szene ist entstanden durch eine Rückfrage der Magazine, die sagten, sie bräuchten einen Referenzvorverstärker. Mhm. Und da gab es damals in dieser Klasse nur den Burmeister, mhm. Der ja schon entsprechend großes Teil gebaut hatte und natürlich auch sehr, sehr gut war, ja. Und den galt zu schlagen. Und da haben wir eben dann den 6010 gebaut. Ja. Und ich habe den dann der Vorversteiger genannt.
Ja, ja. Das ist super, ja.
Kriegt dich natürlich einige Angriffe, ja. Wie kann man denn der Vorversteiger, ja?
Ja,
ja. Ja, die anderen haben doch auch welche. Und dann haben Kunden auch teilweise zur Messe zu uns. Ich sage, naja, okay, wir halten den für den Besten. Und dadurch war das so, dass sich alles entwickelt hat. Die Firma ist auch gewachsen, ja. Wurde immer größer. Wir haben dann in Eberswalde nahe von Berlin ein großes Grundstück gekauft, mhm. Und dort eine Fabrikation errichtet auf der grünen Wiese mit einer Halle mit CMC-Bearbeitung, mhm. Mechanikbearbeitung, damit wir auf die kontrollieren können, die Qualität der Mechanik-Sachen. Und dann eine andere Halle mit Elektronikfertigung. Mhm. Die ganze Sache war V-förmig aufgebaut. In der Mitte ein Verwaltungstrakt, 2 Etagen hoch. Hinten in dem Abschluss des Vs hatten wir dann eine große Lagerhalle mit Hochregallagern eingerichtet. Und ja. Wir hatten ja ziemlich viele Aufträge und mussten auch viel produzieren.
Mhm. Krass.
Okay, und das ging sehr gut. Die Firma war extrem erfolgreich, weltbekannt inzwischen dann auch. Ja. Und 2009 habe ich dann die Firma verkauft, weil es mir zu viel wurde. Denn vom Herzen her bin ich Ingenieur, ich will gerne entwickeln und ich will was erfinden und will keine Verwaltungstätigkeit machen. Ja. Ja. Und immer kommen natürlich zum Chef alle Probleme. Ja. Mhm. Wenn irgendwas gelöst werden muss, dann muss man hier da sein und dort sein und immer ein offenes Ohr haben. Und auch die Sorgen und Probleme landen eben immer oben.
Ja, so. Genau.
Und das war mir dann nicht das, was ich wollte. Ich wollte einfach mehr Freiheit haben. Ich wollte mich wieder grundsätzlich konzentrieren können auf meine Fähigkeiten, mein Geschäft, ja, und als Ingenieur neue Dinge kreieren. Und nachdem ich dann die Firma ML verlassen hatte, habe ich mich erst beschäftigt mit Windenergie und mit Speicherung von Solar- und Windstrom.
Ja, eine ganz andere Richtung.
Eine ganz andere Richtung, ja, genau, weil ich dachte, das ist irgendwie die Zukunft. So ein bisschen, und zwar nicht die Riesenwindräder, sondern die kleinen, die vertikalen, die sind leise, ja, okay. Die müssen nicht im Wind gedreht werden, ja, so maximal 10 Meter hoch. Das war also ohne besondere Genehmigung möglich. Und wie gesagt, war eigentlich eine schöne Idee, aber wie viele Ideen ist die Realität nachher ein bisschen anders, ja, und dann musste ich feststellen, oder musste natürlich nicht nur die Masten berechnen und die Windlasten und ähnliches, sondern musste dann auch da hochklettern auf so Gerüste und oben in 10 Meter Höhe dann diese Flügel montieren und so weiter und dann regnete und ach nee, dachte ich, also das ist also irgendwo nicht wirklich nicht meine Welt, ja. Theorie war toll und schön, und waren auch sehr gefragt, die Windräder, ja. Aber dann hatte ich die Sachen dann und dachte, nee, Windräder machen wir nicht mehr. Da haben wir weiter einen Speicher gemacht, Industriespeicher, also 15 kW, 30 kW okay. Und konnte man immer anreihen, immer ganzzahlig. Es war auch eigentlich eine ganz schöne Idee, ja. Aber jeder Speicher war eigentlich sozusagen ein Produkt, was man beim Kunden installieren musste. Mhm. Und dann so ein Speicher, der wiegt dann so, was weiß ich, so 150 Kilo oder mehr. Und dann hast du so eine Kellertreppe, weil das Ding in den Keller muss. Ja. Ey, Mann, es war so, das wäre eine schöne Sache. Die Qualität unserer Speicher war auch hervorragend. Wir hatten zusammen mit dem Fraunhofer-Institut in Nürnberg dort ein BMS entwickelt.
Batteriemanagementsystem, oder?
BMS, ein Batteriemanagementsystem, ja. Was also zu damaliger Zeit also einmalig war. Ja, es war eine tolle Entwicklung und wir hatten es dann angepasst auf unsere Bedürfnisse zusammen mit dem Fraunhofer und sagen, okay, was wir brauchen. Und das haben wir auch jahrelang eingesetzt. Dieses BMS, Battery Management System, bestand aus sozusagen aus Computerzellen. Auf jeder Batterie war ein eigenes eigener Computer drauf, also ein Prozessor, der die Temperatur abgefragt hat, die Spannung, den Strom, den Ladezustand und dann über eine zwei andere Datenleitung an den Zentralprozessor gegeben hat. Und dort wurde dann festgestellt, also hier die Batterie hat zu wenig Energie gespeichert und die andere hatte zu viel. Jetzt wurde von der einen Energie weggenommen und dann rübergeschoben, sodass die Batterien immer gleichmäßig waren, was natürlich dann eine sehr lange Lebensdauer erzeugt hat. Und auch zusätzlich natürlich eine absolute Belastbarkeit, weil alle Batterien gleichzeitig belastet wurden bei Stromspitzen. Und so 2014 war es dann so, dass ich dachte, ja, okay, also eigentlich schlägt ja mein Herz für die Musik. Und eigentlich möchte ich ja gern was machen im Hi-Fi-Bereich. Denn da habe ich so viel Erfahrung. Über 30 Jahre MBL Erfahrung. Und dann dachte ich, ja, noch ein Lautsprecher. Da gibt es so viele. Und auch sehr gute Lautsprecher. Noch eine Endstufe. Naja, also gibt's auch schon so viele. Warum jetzt wieder das Rad neu erfinden? Ein Professor für Wein- und Feinwerktechnik hat mir gesagt, Jungs, erfindet das Rad nicht neu. Guckt euch das an, wie die anderen das machen, und dann macht es besser. Und da dachte ich, naja, aber was sind denn jetzt die Eckpunkte einer Hi-Fi-Anlage, die den Klang bestimmen, wenn ich eine gute Anlage habe und gute Produkte nehme?
Ja, genau, da kommen wir genau
und
zu dem
Ding. Da war auf der einen Seite natürlich die Aufnahme. Wenn die Aufnahme schlecht ist, kommt hinten ein schlechter Sound raus. Wenn du gut ist, kommt ein guter Sound raus. Und der zweite Eckpunkt ist die Stromversorgung der Anlage. Ganz einfach, wenn ich den Stecker ziehe, kein Strom da ist, kommt nichts mehr raus, keine Musik mehr. Aus. Und also ist die Stromversorgung ein auch elementarer Part einer Audioanlage.
Absolut.
Und da der Strom immer schlechter wird, Internet über Powerline, die Microwaves, dann jetzt neuerdings ganz verstärkt die Solaranlagen, die ja praktisch auch DC-AC-Konverter haben und die voll ins Netz reinpumpen, Windkraft und so weiter, Schaltinformationen, mit denen die Straßenlampen eingeschaltet werden, ausgeschaltet werden, Messsignale, die der Energieversorger braucht, die auch über die Stromleitung gehen und so weiter. Und dachte ich, okay, also da ist eine Schwachstelle. Und da ja die Stromversorgung das Fundament ist, typisch, ziehst du raus, kommt nichts mehr. Genau wie für die Musikwiedergabe ist das Fundament die Aufnahme. Wenn da nichts drauf ist, auf einer CD oder auf einem digitalen Träger, dann kommt hinten noch nichts raus. Also haben wir gesagt, okay, das Fundament einer Anlage, das muss stabil sein, es muss sauber sein, sauber Sinus, Frequenz, quarzstabil, absolut perfekt. Und was natürlich noch dazu kommt, es muss eine Versorgung sein, die abgestimmt ist auch auf Audioverhältnisse. Nicht einfach nur, dann machen wir mal irgendeinen Speicher und einen Wechselrichter ran und dann hören wir gut Musik. Das geht leider nicht. Das ist ungefähr so, als wenn ich sage, ich baue mal einen Lautsprecher, nehme mal ein paar Chassis und nehme eine Frequenzweiche und schraube die zusammen und da habe ich einen super Lautsprecher, der, weiß ich, sonst 100.000 Euro gekostet hätte am Markt.
Ja, genau.
Also das ist die Geschichte gewesen, ein Fundament zu schaffen. Und darum haben wir mit unserer Erfahrung, die wir schon im Speicherbereich hatten, Energiespeicherbereich, da haben wir dann gesagt, okay, jetzt nehmen wir die modernsten Batterien, die es gibt. Wir haben ja auch schon Erfahrung mit den Batterien. Und zwar haben wir die Lithium-Eisenphosphat-Batterien genommen, die erst 2012 aus der Entwicklung in den Markt gegeben worden sind. Also das erste Serienfertigung fand von den LFP, Lithium-Eisenphosphat-Batterien, 2012 statt.
Vorteil war, glaube ich, schwer entflammbar, unter anderem unsere Lebenszyklen Lithium, sind, glaube ich, sehr, sehr lang, ne?
Lithium-Batterien, also auch die LFP-Batterie ist eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie, hat aber weniger als 10% Lithium in der Batterie als bei der reinen Lithium-Batterie.
Okay.
Die LFP-Batterie, wie sie hier heißt, die ist schwerer als eine Lithium-Batterie.
Das ist unser Problem.
Und, ja, genau.
Ja, dein.
Aber eine Lithium-Batterie, die gast und die kann brennen und explodieren. Das haben wir bei Boeing gesehen.
Ja.
Und, so. Und darum brauchten wir eine Batterie, die eigensicher ist. Ja, auch schon beim Speicher von der Solarenergie oder Windenergie braucht man natürlich etwas, was entweder im Keller ist oder sonst wo, aber das darf nicht explodieren oder darf keinen Schaden anrichten.
Absolut, ja.
So, also die sogenannte LFP-Batterie, die wir dann eingesetzt haben, auch für den Audiobereich, die gast nicht, die explodiert nicht, die brennt nicht, ja, und die hat trotzdem eine hohe Speicherfähigkeit und eine lange Lebensdauer.
Also viele
und eine sehr hohe Stromergiebigkeit.
Ja. Okay.
Und okay, da hatten wir gesagt, okay, Batterie haben wir. Das entsprechende BMS, Batteriemanagementsystem, haben wir auch schon ein paar Jahre Erfahrung.
Sehr praktisch, und,
ja. Und dann machen wir das erstmal als diese Batterieseite. Also, dass wir sagen können, hohe Lebensdauer, sicher, und dort auch entsprechend strombelastbar, spitzenstrombelastbar. Ja. Und dazu gehört, also das ist der Batteriebereich gewesen, dann kommt der nächste Bereich, ist ja die Umwandlung des Gleichstroms, Gleichspannung, Gleichstrom, der Batterie in Wechselstrom.
Klar, genau. Ja.
Dazu muss der Gleichstrom mehr erzeugt werden als ein PCM. Pulscode-Modulator drin. Ne?
Okay.
Und der aus dem Gleichspannung eine Wechselspannung macht und dann praktisch dann umsetzt über einen Transformator nachher die sogenannten BCM erzeugten Sinuskurve in eine Ausgangssinus mit absoluter Stabilität der Spannung, mit absoluter Stabilität der Frequenz und natürlich auch entsprechend mit der Belastbarkeit, Spitzenbelastbarkeit, die Sie bei den Audioanlagen benötigen. Und störungsfrei, in Anführungsstrichen, wir haben nur einen einzigen Störträger drin, das liegt etwa bei 21 kHz. Den haben wir mal so hingelegt, dass er praktisch außerhalb des Hörbereichs liegt.
Ja. Ne? Mhm.
Okay. Und praktisch keiner sozusagen leicht auch zu beherrschen ist von uns. So. Dass wir dort einen absolut sauberen Sinus bekommen und der dann als Fundament dient für die Anlage. Und Fundament ist deswegen so wichtig, wenn Sie sich vorstellen, Sie bauen ein Haus.
Ja.
Fangen Sie nicht damit an, erst die Wände hochzuziehen, Dach zu machen und die irgendwo auf eine Wiese zu stellen, die Sache, sondern die fangen an, vernünftiges Fundament zu bauen. Wenn das Fundament schief ist oder krumm ist oder nachgibt, dann wird das ganze Haus nicht entsprechend Ihren Wünschen werden.
Ja.
Also hier ist diese Stromversorgung das absolute Fundament. So. Und darauf, wenn Sie darauf Ihre Hausanlage aufbauen, haben Sie immer gleiche Verhältnisse, wenn Sie jetzt zum Beispiel mal ein Kabel ausprobieren, ob es besser ist als das, was Sie haben.
Ja, das ist ja genau, das ist ja das Verrückte. Ne? Ich finde auch, also als wir zum ersten Mal Strom dann gehört haben, da kam der Vertriebler von euch, der war bei uns vorbei und hat dann den hingestellt und du hast wirklich, wir haben das schon mal im Podcast erzählt, ne? Du hörst Musik. Und es ist einfach auf eine verrückte Art viel ruhiger und es ist irgendwie entspannter, Musik zu hören.
Ja.
Also das ist, viele fragen natürlich nach den hohen Anschaffungskosten jetzt zum Beispiel, weil Stromtank natürlich, ihr fangt ja wirklich hochwertig an, also mit dem S1000, der kleinste, der im Prinzip S für Source, also, ne, also für Quellgeräte eher gedacht ist als für große Endstufen. Aber selbst da, du merkst einfach, dass du einfach alle Geräte in der Kette das ist ja das Fundamentthema, ja, genau. Ne? Du hebst eben gemeinschaftlich alles an. Das finde ich so spannend, ne? Wenn wir jetzt ich sage immer, ein Schallplattenspieler, zum Beispiel eine Nadel austauschen, dann verbessern wir die Quelle Schallplattenspieler. Ja. Und wenn wir CD-Spieler verbessern, verbessern wir die CD-Quelle. Ja. Aber wenn wir alles verbessern wollen, dann ist genau sowas ja ein total sinnvoller Move eigentlich, ja. Fand ich sehr interessant.
Ja. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Man hatte ja vorher nur das Problem, man konnte vielleicht das Kabel von dem Abhörraum, den man hat, oder dem Zimmer, Musikzimmer, runter bis zum Verteilerkasten, sich ein schönes Kabel ziehen. Ja, aber dann kommen die Sicherungen, dann kommt der Zähler, und der Zähler gehört dem Energieversorger, da kannst du nichts dran machen. Ja. Und vor dem Zähler kommen teilweise ellenlange Leitungen mit so einem Umspannkasten oder ähnliches, dann ein Haufen Leute sind mit drauf, die allen möglichen Quatsch mit einspeisen in die Stromversorgung. Ja. Und da ist es so, dass sie eigentlich kaum eine Chance haben, wirklich was Vernünftiges zu schaffen. Sie können es verbessern dadurch. Mhm. So wie man mit einem schönen Powercord, also mit einem schönen Netzkabel auch, weiß, man kann die Anlage verbessern. Mhm. Aber wie viel besser ist es, wenn ich nicht nur einen Powercord jetzt, also ein Netzkabel jetzt tausche oder ein gutes mir kaufe, sondern wenn ich jetzt die gesamte Quelle verbessere.
Ja.
Ja?
Mhm.
Und der Vorteil des Stromtanks ist der, dass wir zwei Modi haben. Einer Modi ist der blaue Modus, das heißt, das Gerät ist netzgekoppelt. Wenn die Batterie Energie braucht, wird sie automatisch geladen. Sie können aber parallel dazu schön Musik hören. Ist ein bisschen besser, als wenn sie im Netz stecken haben. Aber so sie Background-Musik oder Warm-up ihre Anlage und so weiter. Wunderbar.
Ja. Ja.
Wenn sie jetzt richtig intensiv hören möchten, in bester Qualität, drücken Sie die linke Taste, dann schaltet das Gerät um von blau auf grün. Das heißt, intern trennen wir mechanisch allphasig das Netz, und so, dass wir keine Verbindung mehr zum Netz haben. Und dann läuft das Gerät auf dem Batteriemodus, dass die gesamte Energie aus der Batterie genommen wird und sie total vom Netz absolut getrennt sind und von allen Störungen, die da drin sind im Netz.
Ja,
das hat den großen Vorteil, dass egal was da vorne passiert, auch wenn das Netz ausfällt, hören sie weiter Musik.
Ja.
Wir haben also ein paar in Berlin jetzt auch Kunden, der eine kam jetzt letztens und sagte, ich habe hier einen Stromtank, ein Quantum hat er, ich höre Musik, klopft es an meiner Tür, ich gehe, mache auf, sagt der Nachbar, hey, wieso können Sie Musik hören? Ja, bei mir ist der ganze Strom weg.
Herrlich.
Sehr schön, das war so nett.
Nette Anekdoten dann, absolut.
Und darum ist es so, wenn Sie den Stromtank als Fundament Ihrer Anlage haben, auch wenn Sie woanders hinziehen, das Fundament ist immer gleich. Ist nicht so, dass jetzt warten müssen wir nach Mitternacht, bis weniger Leute auf dem Netz sind und weniger Störungen eingespeist werden. Nein, wenn Sie umschalten auf grün, dann haben Sie ein ganz sauberes Fundament. Das Umschalten von blau auf grün, also von Netz gebunden auf Netz getrennt, erfolgt innerhalb von 10 Millisekunden, also ohne Unterbrechung. Nicht ohne Unterbrechung. Und Sie können, wenn Sie jetzt umschalten von dem Netz gebunden auf die Batterieversorgung, dann hören Sie sofort auch die Verbesserung. Verbesserung in der Form, dass gibt es verschiedene Verbesserungen, aber das Background Noise verschwindet fast völlig. Die Instrumente sind sehr viel konturierter und haben keine verschwommenen Konturen mehr, sondern sind wirklich konturiert, auch Stimmen und so weiter. Und das Hören ist irgendwie angenehmer. Ne? Man merkt es, man kann länger hören, man kann auch lauter hören, wenn man will, ohne dass es nervt.
Die Schärfe obenrum geht verloren.
Ja, es ist diese Isolierung, die geht weg und das hat es sehr, sehr angenehmes Hören und es ist auch sehr natürlich, hören Sie besonders bei Violinen.
Ja, klar.
Manchmal dann,
kann schon mal crisp sein, so ein bisschen.
Und darum sage ich, das ist also wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Sie haben auch, wenn Sie jetzt lange hören wollen, ja, und dann praktisch die Batterie an ihr Ende kommt, dann schaltet sie automatisch, wenn die Batteriespannung zu gering wird, und automatisch wieder auf laut zurück und lädt die Batterie wieder. Sie können Ihr Stück zwar jetzt mit der netzgebundenen Version jetzt noch zu Ende hören oder noch weiter hören, wenn Sie wollen, aber dann muss die Batterie erst einen Mindestladezustand erreichen, um wieder genutzt werden zu können.
Mhm. Weil es ist ja auch interessant, also es funktioniert ja wirklich, es ist keine Unterbrechung in der Musikwiedergabe, ja, sondern du hörst, das ist, glaube ich, auch so ein Thema, was viele draußen interessiert, ne? Du hörst es, wenn, also sagen wir mal, man kommt ans Ende des Stromtanks, dann hat man eben eine unterbrechungsfreie Umschaltung auf den Netzbetrieb oder aufs Ladebetrieb. Ja. Aber was ich auch verrückt finde, ist, wie lange die Dinger dann doch durchhalten. Ne? Also wenn ich jetzt wir haben auch einige S1000 solche draußen mit kleineren Vollverstärkern, wo man ja eigentlich denkt, eher für Quellgeräte vielleicht bei großen Ketten. Aber das funktioniert hervorragend und die Leute können ohne Probleme, ich sage mal, bei normalen Lautstärken 6 Stunden oder so Musik hören. Also, und das ist ja eigentlich utopisch. Genau. Also dann hast du so 6 Stunden bewusst Musik hören, macht ja dann auch keiner und deswegen reicht es ja dann auch aus. Ja. Und über Nacht kannst du es ja in Ruhe wieder laden. Ihr managt ja auch, wie schnell ihr ladet, ne? Also wie schnell die Akkus wieder gefüllt werden.
Ja.
Habt ihr Erfahrungswerte schon zu diesem Lebenszyklus? Weil das ist ja auch immer so ein Thema. Genau. Ja. Also wenn es dann leer war und wieder voll wird, wie läuft das ab?
Ja, so, wenn Sie einen Stromtank leer fahren, also wenn er so einem Umschaltpunkt und wieder füllen, nennt man es einen Zyklus.
Ja.
Ja, und die Batterien haben etwa 6000 Zyklen.
Okay.
Nehmen wir mal an, Sie machen jetzt jeden Tag einmal völlig leer fahren und wieder vollladen, ne? Sind es im Jahr 365 Zyklen.
Ja.
Und wenn man dann so sagt, 10 Jahre sind 3650 Zyklen, ja,
Wahnsinn,
und
ja,
dann haben sie so vielleicht so 15 Jahre, je nachdem, wie stark man ihn belastet, wenn sie also die großen Geräte dann mit über 1000 Watt belasten. Mhm. Ja, wir haben ja verschiedene Typen. Da haben wir natürlich eine S1000, der speziell für die Vorstufen oder für Quellgeräte konzipiert ist, wo man aber auch kleine Vollversteiger ranhängen kann oder kleine Endstufen ranhängen kann, ja, und bis hin zu unserem High Power, ne? Das ist also ein Stromtank, der 5000 Wattstunden hat,
ja, ne?
Leistung eingebaut, und dort können Sie große Endstufen ranhängen, und bei ganz großen Anlagen empfehlen wir 2 High-Power zu nehmen, also kanalgetrennt, ja, was also bei Top-Anlagen also wirklich einen super Effekt bringt. Ja. Und wenn man den nochmal toppen will, nimmt man für die Quellgeräte nochmal ein Quantum, ja, um die Quellgeräte auch nochmal separat, unabhängig von den Strombelastungen der Endstufen zu betreiben. Ja.
Da merkt man, wo ihr überall unterwegs seid mit den
Sachen. Ja, also, ja.
Aber 2 High Power.
Genau, ja.
Liegen dann über 90.000 Euro oder so, aber
klar. Aber das ist natürlich High-End, darf man nicht vergessen.
Das ist High-End, so. High-End ist ja, geht ja bis hin zu teilweise Anlagen zu bis zu 1 Million, je nachdem, was die Menschen sich teilweise leisten wollen oder können, oder manchmal einfach nur so sagen, okay, ich will einfach das Beste haben.
Ja. Ne?
Und es ist ähnlich ja auch in dem Automobilmarkt, ja, wenn sie was Exklusives haben wollen, jetzt kaufen die einen Ferrari oder einen Porsche oder ähnliches, kosten die Dinger natürlich auch eine Menge Geld. Ja. Nur die brauchen auch noch Benzin oder auch Strom oder ähnliches, ja. Und Unterhaltung und Steuern und Versicherung und weiß ich was alles, ja. Und für manches Top-Auto, allein für Versicherungsprämie, kriegen sie schon einen ganzen Stromtank.
Ja.
Wir ein Jahr bezahlen.
Das stimmt. Verzählt sich dann wieder.
Aber wie gesagt, es sind andere Ansätze und jeder hat ein anderes Hobby. Und wenn ich Musikliebhaber bin und so richtig schön Musik hören kann, ja, so wie ich es mir erträumt habe, ist es einfach ein Geschenk.
Ein Geschenk.
Ja, absolut. Sich die Sachen, die man sonst niemals live sich anhören könnte, zu Hause zu haben, genussvoll zu hören, so oft zu hören, wie man möchte, ja, und auch in einer hervorragenden Qualität zu hören. Ja. Und das ist ja auch eine Investition. Ja, du kaufst es ja nicht mal zwei, drei Jahre und dann schmeißt man es weg oder sowas, sondern man leistet es sich und man erhöht seine Lebensqualität.
Und wenn wir jetzt, also wir wissen, dass es jetzt ungefähre Lebenszeit 15 bis 20 Jahre ist, was kommt danach? Gibt es die Möglichkeit, weil die Frage kommt auch immer mal wieder, den Austausch jetzt einzelner Akku-Packs oder des gesamten Akku-Packs vorzunehmen, ist mit Sicherheit möglich, ne?
Ja, selbstverständlich. Es ist so, Sie können, die Technik geht ja nicht, bleibt ja nicht stehen, generell, so. Die Batterien werden besser, und so weiter, aber nicht wirklich besser im Klang, teilweise werden sie kleiner, die Batterien, und kompakter und derzeit bauen wir im Gegensatz zum Anfangsstadium, dann gab es diese LFP-Batterien nur im Plastik, im Kunststoffgehäuse. Ne? Mhm. Jetzt gibt es die neuen Modelle alle im Aluminiumgehäuse, die einzelnen Zellen. Mhm. Ja. Wir haben ja im Stromtank entweder 8 in Zellen drin in dem kleinen und in dem Quantum und dem Hypower sind 16 Zellen drin. Mhm. Ja. Das heißt also, jede Zelle wird auch nach wie vor separat kontrolliert und ab dem optimalen Stand gehalten.
Ja,
Und man kann natürlich, selbstverständlich, und das haben wir also auch bereits vorgesehen, die Tower können den Batterieblock austauschen, komplett zusammen mit dem BMS. Und können einen garnagelneuen reinschieben. Was also auch preislich teilweise sehr interessant ist, wenn einer jetzt in 10 Jahren, wir feiern ja gerade unser 10-Jähriges, und sagt, okay, naja, ich möchte aber gern mal mit einem neuen Block oder mal, ich kann jetzt nicht mehr so lange hören, wie ich früher gehört habe, dann haben wir eben auch Sonderkonditionen für unsere Kunden, sodass es also nicht ausufert. Beispiel war ja, ich hatte jetzt von einem Bekannten gehört, der hatte ein Tesla Elektroauto und der wollte nach 2,5 Jahren, war irgendwo ein Problem mit der Batterie, wollte die Batterie wechseln, haben gesagt 35.000 Euro, hat er gesagt, das ist Autoschrott. Geht nicht, nicht mehr. Ja. So viel kann er nicht investieren. Ja. Hier ist es bei uns, wäre es, wenn es ein Kunde ist und am besten, wenn er bei uns registriert ist, dass er es auch wirklich beim Händler gekauft hat, dass wir da immer Sonderkonditionen bieten, dass ein Bruchteil
Ist es denn, also Lebenszyklus ist ja das eine, aber es heißt ja auch, dass wahrscheinlich statistisch gesehen auch dann immer noch irgendeine Restlade da ist. Also die hören ja nicht von heute auf morgen auf die Dinger, sondern, Ahnung, da gibt es ja einen Schwellwert wahrscheinlich, der irgendwie dann definiert, ein Akku ist.
Lebenszyklus so definiert, wenn der Akku 20% seiner Nennkapazität verliert, verloren hat, hat er noch 80%, dann ist es sozusagen, ist der Lebenszyklus. Sie können noch weiter, wenn Sie vorher vielleicht 6 Stunden gehört haben, können Sie dann vielleicht noch 5 Stunden oder 4 Stunden hören.
Ja, aber genau, das meine ich nicht. Also in meisten Fällen ist es ja sogar Wumpe und dann kannst du ja immer noch gucken, ob du tauschen willst. Also und das ist ja jetzt erstmal kein Problem.
Was vielleicht noch interessant ist, die Akkus sind voll recycelbar, die LFP-Akkus.
Okay.
Das gilt nicht als so ein Sondermüll. Das ist einfach noch ein interessanter Hinweis, weil ja doch viele also auch darauf achten, dass sie umweltfreundlich auch agieren möchten. Ne?
Dann habe ich natürlich noch die Frage, ich hatte das, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt, ich war, weiß ich jetzt schon länger her, ein halbes Jahr oder so, bei einem lieben Kunden von uns und hatte den S1000 dabei und den Quantum, den 2500. Und der Kunde hat jetzt zum Beispiel, in dem Fall hat er einfach von Akkuphase ein E800, das ist ein Glas-A-Verstärker, 50 Watt Ausgangsleistung, wird schon einiges ziehen, ist sicherlich auch dann die Frage, ob der S1000 überhaupt noch sinnvoll da ist, aber ich fand es so begeisternd, dass wir da einen, also nach dem Umstecken von dem S1000 auf den S2500 einen so gigantisch großen Unterschied gehört haben, also wo du gar nicht erwartest, dass das so ist, welche Unterschiede sind denn zwischen den Modellen außer der Ladeleistung? Gibt es da sonst Unterschiede oder ist das wirklich einfach, weil die Dynamik oder so durch die Stromlieferverfügbarkeit dann plötzlich wieder gegeben ist, dass man die Unterschiede hat?
Richtig, ja. Es ist so, ist natürlich ein Unterschied, ist klar. Es ist nicht nur ein Unterschied im Preis, ja. So. Wir haben, was ich eingangs schon sagte, in einem Tausender, der ist ja konzipiert mehr auf Quellen. Ne?
Ja.
Und er hat, ist ein 24-Volt-System, ne? Und hat 8 Zellen drin. Ne? Mhm. So. Und für Quellen ist das also mehr als ausreichend. Wenn Sie jetzt es auch eine Einstufe mitbetreiben, also auch, dann kommen Sie schon an gewisse Grenzen, die praktisch hörbar werden. Mhm. Ne?
Ja.
Und nicht, dass es dann nicht mehr vernünftig spielen würde, sondern sie wären hörbar. Und darum ist bei dem Quantum, der hat 16 Zellen drin und ist ein 48-Volt-System. Mhm. Das bedeutet, der Strombedarf wird halbiert. Ne? Wenn beim 24-Volt-System die gleiche Leistung,
klar. Im
48-Volt-System haben sie praktisch doppelten, beim gleichen Strom eine doppelte Leistung. Ne?
Ja,
also, das bedeutet, dass sie da natürlich viel lockerer spielen können. Mhm. Ich vergleiche das mal, schon, wenn ich mal mit einem Autos komme, wenn sie sich ein Auto kaufen, zum Beispiel einen Kleinwagen oder sowas, ja, der hat irgendwie so 50, 60 PS, ja, dem kommen sie überall gut hin. Können auch auf der Autobahn mithalten. Mhm. Ja. Wenn sie sich aber ein Auto kaufen mit 200 PS oder 300 PS, dann merken sie, das alles geht lockerer, also, also irgendwo so, mühelos, ja.
Ja, genau.
Ne? Und so das ist der entscheidende Punkt, ne? Ist nicht, dass sie damit jetzt wirklich 200 auf der Autobahn fahren wollen, so irgendwas, sondern diese Mühelosigkeit des Fahrens ist genau das Gleiche, was sie dann da bemerken, wenn sie eine Anlage haben, die mehr Leistung braucht, ne? Es ist mit dem Quantum, geht alles müheloser.
Ja, ne?
So. Also wenn sie den Tausender praktisch für Vorstufen nehmen, ist auch total mühelos, ja.
Ja.
Wenn sie dann Endstufen mit dazu machen, kleiner Leistung, ist auch immer noch problemlos, ja. Aber wenn sie dann mehr Leistung brauchen, dann brauchen sie also auch mehr Leistung von dem Stromtankseite her.
Ja.
Genau, wenn ich jetzt heute an eine super Endstufe ein Quantum anschließen würde, ja, dann würde der auch ächzen, ja, und sagen, oh, kann ich nicht, ja.
Ja.
Da muss man dann schon auf den 4000er gehen. Der hat also auch schon den Doppelwechselrichter drin, dass wir mit zwei Wechselrichtern parallel fahren, sodass die, je nachdem, wie viel Leistung benötigt wird, entweder beide zusammenlaufen oder nur einer erstmal läuft, sodass wir dort eine viel bessere Leistungsverteilung bekommen, Ausbeute. Und wenn das noch nicht reicht, dann gibt's noch den High Power, der auch entsprechend 16 Zellen drin hat, aber dann wirklich die großen mit 100 Amperestunden und so weiter. Das ist also dann schon, das ist
natürlich, dann fließt schon reichlich Strom.
Ja. Und auch da wiederum gibt's wieder Grenzen, wo man dann zwei Stück einsetzen muss.
Klar, also es ist ja immer so, irgendwann ist halt
der Worst Case, der passieren kann, wenn ich jetzt eine zu große Endstufe an einen Stromtank anschließe und die Leistung mehr gefordert wird, als die Batterie geben könnte.
Das ist nicht, ist oftmals nicht die Batterie, die dort eben die Begrenzung macht. Es sind die DC-AC-Wechselrichter, also wenn ich dann Gleichspannung auf Wechselspannung rübergehe. Ne? Dadurch wird ja Wärme erzeugt.
Ja.
Und wir hatten ja auch einen Fall im bayerischen Raum, da hatte jemand zwei Class-A-Endstufen angeschlossen. Jede Endstufe etwa mit 1100 Watt. Ne? Class A,
Also nicht Musikleistung, sondern Leistungsentnahme.
Ja, Entnahme. Ja, ja. Dauer, Leistung, ja, ja, klar, wow. Ne? Ja, klar, also genau. 1100 Watt. Also 2200 Watt ausgelegt ist er mit etwa 1500, 1600. Nach zwei Stunden greifen, haben dann unsere Sicherheitselemente gegriffen. Das heißt also einmal, wir haben einmal Übertemperatursicherung drin und schaltet der einfach ab und sagt, nee, will ich nicht mehr. Und wartet, bis er wieder kalt ist, ja, oder kühler ist. Ja. Zweites über Strom. Ja. Wenn einer dann zu viel Strom, ein Kurzschluss zum Beispiel, dann schaltet er auch ab, damit er nicht das, die Wechselrichter zerstört. Ja, und dann haben wir ein drittes, wenn einer gar keine Leistung abruft, dann geht das Gerät auf Standby und guckt nur ab und zu mal, ob da schon mal irgendwo mal 5 oder 10 Watt dran liegen, ja, ob sich's lohnt, sich einfach wieder zuzuschalten, ja. Okay. Naja, es ist ja so, nicht? Ja, das ist das Problem da ist, ja. Und was natürlich auch ein Problem ist, dass man dem Kunden auch mal sagen muss, wenn er eine zentrale Ausschaltung hat für seinen Wohnraum, und er schaltet auf Blau, also auf Ladebetrieb und Backup-Betrieb und geht dann raus aus dem Rohr und schaltet aus und die Steckdosen keinen Strom mehr haben, dann läuft der leer. Da haben wir dann drei Sicherheitsstufen. Die eine Sicherheitsstufe ist die, dass er automatisch von grün auf blau schaltet. So, okay. Jetzt sieht er aber, da ist nichts da, kommt nichts aus der Wand. Dann kommt die zweite Sicherheitsstufe, dass der Wechselrichter dann nach einer Weile die Ausgänge wegschaltet und sagt, ich habe zu wenig Batteriekapazität jetzt, ich schalte jetzt die Last weg. Okay. So. Und dann kommt die dritte Stufe, dann sagt er, ich schalte das gesamte Gerät aus. Ne? Und wenn das gesamte Gerät rausgeschaltet ist, dann braucht man einen sogenannten Lader, also extern. Die hat meistens der Händler oder der Importeur. Der kann den dann hinschicken, steckt da hinten rein, er lädt da das Ding wieder hoch, bis er selbst von alleine kommt und dann läuft alles wieder.
Das finde ich generell ein gutes Thema. Also diese externe, das ist ja so eine externe Box, ne? Und die er dann auch verschicken könnte, dann uns. Wir haben da einmal, glaube ich, den Fall. Das war irgendwie bei einem Gerät, wo dann doch von grün auf blau, glaube ich, von der Geräteseite her einfach also minimales Aus- und Angehen war. Und dann habt ihr das irgendwie die Zeit von extern mit dieser Box, also man kriegt eine Box, die kommt dann als LAN. Dann habt ihr das von extern programmiert und dann war das weg. Das fand ich total cool. Also das ist schon lustig. Ihr könnt also dieses Gerät dann auf Wunsch eben auslesen, ne, von euch zu Hause quasi, also in der Firma, und könnt euch das System angucken, ob es noch in Ordnung ist und was alles da.
Na, der Vorteil ist ja der, es gibt ja nichts Perfektes auf der Welt. Ja, genau. Ja, selbst Starship, wo man denkt, naja, da sind also wirklich hunderte von Leuten dran, die alles in Ordnung bringen. So, okay, jetzt haben wir natürlich Folgendes vorgesehen. Wir haben hinten sogenannte Service Ports an der Rückseite unserer Geräte. Und die Service Ports können Sie sogenannte Service Tools einstecken. Das heißt, Sie können unser Service Tool einstecken und stecken ein LAN-Kabel rein in das Service Tool, sodass wir im Internet sind. Dann können wir von Berlin aus zugreifen auf das Gerät. Können entweder, wenn nötig, eine neue Software einspielen, oder wenn irgendein Problem ist vom Kunden, der sagt, ja, da ist irgendetwas immer, dann können wir sagen, okay, lass mal dran, wir können Monitoring machen, damit, wenn das Problem nur einmal alle 5 Stunden auftaucht, Monitoring machen, wir können auch Einstellungen verbessern oder verändern, und können 90% der Probleme online aus Berlin beheben, ohne dass sich jemand vor Ort bewegen muss. Ja. Und die anderen 10%, da können wir dem Händler schon genau sagen, was er tauschen soll, wo der Fehler liegt. So dass der Händler nicht zum Kunden erst hingeht oder das Gerät abholen muss und dann auseinanderbaut, sondern dass er, wenn er zum Kunden fährt, dann kann er sagen, okay, das ist ein Fehler, der ist so gravierend, dass ich das Gerät abholen muss. Okay. Oder ich brauche nur das und das zu tauschen, was relativ einfach geht. Der Glaufschrauben,
wird
Plug and Play, zack, und er kann auch schon das richtige Ersatzteil mitnehmen. So dass er beim Kunden also nicht jetzt stundenlang da rumsuchen muss, sondern da geht er hin und nach einer Stunde ist meistens der Fehler behoben. Der Rest der Zeit hört er mit dem Kunden vielleicht noch ein bisschen gut Musik und freut sich. Ja. Und dann ist die Sache erledigt.
Ja.
Und das finde ich sehr wichtig.
Wir auch. Wir haben mal aufgeschraubt das Video, haben wir mal einen aufgeschraubt. Wir haben so ein Video gemacht zum 2000.
Wie oft haben sie eine Endstufe mal hin und her geschleppt oder wie oft einen Lautsprecher hergeschleppt und so weiter. Und das ist einfach so, dass wir das weltweit so machen. Ja. Ob das Japan, ob das China ist, ob es Amerika ist oder Südamerika, ja, so. Wenn da irgendeiner ein Problem hat, schickt der Importeur oder der Händler eine Servicebox hin, ja, wir locken uns ein, ja, und untersuchen das Gerät, ja, und so, und können vielfach das schon, ohne dass der Händler vor Ort erscheinen muss, in Ordnung bringen. Ja.
Cool.
Ich glaube, das ist auch, gerade weil es diese Stromthematik mit Sicherheit sehr spannend, ne? Wenn man dann als Export oder als Exporteur auftritt, verschickt in andere Länder mit anderen Spannungsversorgungen. Man braucht die CE-Normen, die erfüllt werden müssen und so weiter und so fort. Also das ist ja Strom nicht so ein ganz einfaches Thema. Ne? Und dann
das ist richtig. Ja. Das ist, viele haben, sie wundern sich ja, warum wir noch nicht kopiert werden. Ne? Und es ist eben wirklich nicht so einfach. Ja. Und zwar ist es nicht so einfach, wirklich ein Gerät zu bauen, was den Ansprüchen von High-Endern genügt. Man kann beliebig so ein Gerät zusammenzimmern, aber es hängt ja an den Kabeln, an den Kontakten, an den Steckdosen, an Art der Wechselrichter, wie man von DC nach AC die Spannung umsetzt und so weiter. Ja, das sind so Dinge, die man nicht so aus dem Ärmel schüttelt. Da braucht man Erfahrung.
Ja.
Man muss wissen, was passiert in einer Endstufe? Man muss wissen, wie funktioniert eine HiFi-Anlage, worauf muss ich achten beim Klang, und man muss selber auch eine hervorragende Anlage haben, mit der man es auch testen kann.
Klar, ja.
Und die Voraussetzungen, die habe ich alle.
Das ist ein schönes Stichwort. Wie hören Sie denn zu Hause Musik?
Na, ich habe zu Hause eine komplette High-End MBL-Anlage.
Schön.
Krass, ja. Mit 101ern und allem drum und dran. Speziell schön. Auch Endstufen, die 9010 und 9008, aber auf die großen aufgerüstet, mit einer großen Elektronik drin. Ja.
Okay.
Und weil ich nicht die große
Gehäusetiefe dann,
die waren extra auch noch für mich dann gemacht worden. Ja. Und eben eine komplette Anlage. Es ist also so, dass ich da genau auch mich auskenne, weiß, worum es geht.
Ja.
Und wir haben ja auch noch einen Partner in den USA, Agostino, kennen manche auch, da testen wir auch unsere Geräte dran, unsere Stromtanks. Und da gibt, damit man nicht zu sehr im eigenen Saft schwimmt. Und es sind ja, ist ja so, dass diese High-End Hersteller auch nicht so üppig aussieht. Und da können wir eben an den großen Wilson und den großen Relentless und so weiter anstufen und an den Vorschub das eben auch erproben. Wie klingen denn andere High-End-Anlagen daran?
Das finde ich schon auch beeindruckend, wenn man bei Instagram euch folgt, wie viel Einsatz ihr einerseits da zeigt, also auch ihre Partnerin dann quasi, Geschäftspartnerin, die Frau Demel, dann auch immer wieder im Ausland also zu sehen ist, und sie ja auch, wie viel Messen ihr macht im Jahr und überhaupt, wo ihr überall auftaucht, also von Taiwan, China, Japan und dann eben USA ganz stark. Und eben auch mit deinem Agostino fand ich total interessant, ne, dass zu sehen ist. Also das ist, glaube ich, der Importeur dann in USA oder wie ist das? Also der oder Vertriebspartner, ich weiß es auch.
Agostino vertreibt auch Stromtank in USA.
Oder auch letztes Jahr auf der Hyatt, ne, auf wie viel Messeständen Stromtank rumsteht. Also das
richtig,
fand ich schon sehr, also liebe Leute da draußen, wenn ihr auf der High-End seid, 2024, guckt euch das mal an. Ihr habt auch einen eigenen Messestand, ne? Auf der High-End?
Ja, wir haben einen eigenen Messestand und wir haben auf verschiedenen Messeständen auch unsere Geräte stehen, weil auch Top-Hersteller eben uns anfragen, ob sie vielleicht einen geliehen bekommen können für die Messe, ja. Weil eben der Klang ist eben deutlich besser. Man will auf der Messe ja einfach auch...
Ich habe gerade der Messe, ne? Du willst ja irgendwie autark sein, richtig, und so, das ist ja mega dafür. Ja, also.
Das ist wirklich eine schöne Sache, und darum kann man sich dann da auf der, bei uns auf dem Stand kann man sich nicht anhören, nur sehen. Mhm. Weil dann kann man zum Beispiel dann auf einen anderen Stand gehen, wo man die Wilson stehen oder ähnliches, ja, und auch andere Setups, ja, kleinere oder auch Röhrenversteiger-Setup oder ähnliches, ja.
Selbst bei IAD war letztes Jahr, ne? Also
stimmt,
bei den kleinen Wolfdale-Sachen sogar waren es ein Tausend, der kennt jetzt wo wir noch im Enzo geredet haben. Ja. Voll lustig.
Ja, stimmt. Ja, nee, es ist einfach eine sinnvolle Geschichte. Fundamente, ich kann das mitnehmen, ja, das ist es ja. Ja. Ob ich zur Messe gehe oder ob ich umziehe, oder, ja. Es ist einfach eine.
Also, ich finde. Ging, läuft auch dran, schon, ja.
Es ist eine schöne Sache, ne? Und dadurch, es wird weltweit eben auch erkannt. Unser Importeur in Japan ist, er hat ja auch ein eigenes Produkt, den Air Force One, ne? Okay. Die sagten, dass, sie auch unbedingt einen Stromtank benötigen, und weil es eben einfach ein toller Klang ist, und darum wollten sie ihn auch in Japan vertreiben. Ne? Ja. Und das ist das Schöne, die Leute kommen auf uns zu und wollen es sozusagen machen. Und das Nishikawa, der Inhaber von der auch die Air Force One und Air Force Zero baut, der war auch ganz begeistert von unserem Strompunk und hat dafür gesorgt, dass das dort in Japan vertrieben wird, von Stella.
Dann haben wir noch zwei Themen noch ausgelassen, würde ich sagen. Einerseits habt ihr seit kurzem eine Leiste, eine Netzfilterleiste.
Ja.
Was ich ganz cool finde, und das haben sie ja im Prinzip auch bei MBL schon mal dann quasi mit angestoßen wahrscheinlich, ist diese Einschaltverzögerung. Ne? Also dass du, wir kennen das ja bei MBL-Geräten, die gehen nie gleichzeitig an. Wenn du irgendwie 5 Geräte hast, haben die so eine minimale Einschaltverzögerung, um den Einschaltstrom zu minimieren. Und das hat die Leiste auch von Stromtank. Ne? Also ihr schaltet nacheinander die Steckdosen frei, glaube ich. Gell?
Ja, wir haben eine sequentielle Leiste, das nennt sie sequenziell. Und sie hat 5 Ausgänge. SEC-Q5, nennen wir die Leiste. Es ist so, dass immer wieder die Leute kamen und sagten, ja, im Stromtank, ich hätte gerne mehr Outlets dran, also mehr Steckdosen dran, ja. Aber es ist eigentlich nicht so wirklich schön, mehr Steckdosen, denn werden ja die Netzkabel immer länger, ja, so, ne, und dann haben wir gesagt, naja, wenn mehr Steckdosen gefordert werden, dann machen wir eben eine Leiste. Ja. Aber wenn wir eine Leiste machen, dann machen wir eben auch nicht eine Leiste nur, sondern machen wir eben eine
richtige Leiste.
Eine richtige Leiste, ja, genau. Und das große Problem, was wir immer haben, aber die Leute wollen mit der Leiste auch irgendwie mal ausschalten, ihr Gerät, dann wieder einschalten. Und wenn sie dann eine Anlage haben mit Hochstromkomponenten, und die schalten sie alle auf einmal ein, dann knallt ihnen erstmal Sicherung raus. Ja. Oder vielleicht hältst du auch noch, aber es ist nie gesund. Ne? Ja. So. Und darum haben wir eine Leiste gebaut, die dann schrittweise mit einer Sekunde Abstand immer die einzelnen Steckdosen durchschaltet und freigibt. Und die Geräte dann so da 1, 2, 3, 4, 5 und dann sind sie alle da. Und nicht das. Und dann kann man sich ja auch aussuchen, welches Gerät sollte als letztes eingeschaltet werden. Mhm. Und welches will ich als erste einschalten, ja. So, das ist eigentlich schon eine sehr sinnvolle Geschichte, denn manchmal will man dann die Endstufen als letzte einschalten, nicht, dass die schon an sind und eine andere knallt dann rein, und dann ist ja der Lautsprecher dann dran, und darum haben wir die Leiste, und dann kann man dort eben 5 Auslets schalten. Außerdem hat die Leiste auch einen DDS-Filter eingebaut.
Das war jetzt mein zweites Thema, genau, das letzte.
Und ist so, dass wir einen Filter entwickelt haben. Wir sind ja keine Freunde von Filtern. Ja. Also ein Filter im Netzbereich hat seine Vor- und hat seine Nachteile. Einer der Nachteile ist, dass es eben die Dynamik verringert. Mhm. Es hängt damit zusammen, über die Kapazitäten und Induktivitäten, die sie da verbauen. Dann, wenn ich irgendwas filtere, dann ich krieg nie alles raus, und ich muss Kompromisse eingehen. Mhm. Ja. Ja. Das ist eben so, man hat das Beste daraus gemacht, was man konnte. Dann, ja, und dann konnte man auch Regenerator machen und ähnliches.
Also aber, Geräte, die den Strom neu aufbauen.
Um ja, das zu ersetzen, also, den Strom neu aufbauen. Genau. Aber der ultimative Test ist immer der. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Wand raus. Ja? Ja. Und dann wissen sie, was ist, ob es verbunden ist oder nicht. Und dann gehen die alle aus.
Ja, klar.
Ja? Ja. Die einen spielen vielleicht noch 2-3 Minuten weiter, aber dann ist auch aus. So. Mhm. Und das ist, dann sind die eben mit dem Netz verbunden. Ne? Ja. Unweigerlich. Und kriegen einfach die Störung rein. Und viele Störungen werden ja gar nicht mal über die Elemente übertragen, sondern werden kapazitiv über Streuung übertragen in unsere Geräte rein, in die Audiogeräte. Mhm. Und das ist das Problem. Und die gehen dann auch an dem Transformator, der drin ist, vorbei. Ja? Das heißt, die ein Transformator überträgt die Energie ja praktisch über Magnetismus. Ne?
Ja.
So. Aber außerdem stellt er eine Kapazität dar. Mhm. Ja, das sind ja Spulen. Ne? Mhm. Und wir wissen ja alle, wenn ich Stecker umdrehe an der Wand, dann kann es manchmal besser klingen. Mhm. Und wenn ich wieder zurückdrehe, dann klingt es wieder schlechter. Das heißt, wenn die Spannung zu dicht an der Sekundärspannung setzt, die 230 Volt, dann ist die Kapazität groß, ja, weil die am Turner klein ist und dann kommen mehr Störungen rüber.
Also die Elektrikum ist dann die Luft quasi und was sind zwei.
Ja, genau. Ja. Wenn es auf der Außenseite Entwicklung ist, dann habe ich einen weiteren Weg, dann kommen weniger Störungen rüber. Ne?
Mhm.
So. Ja, okay. Das ist der einfache Test, den jeder schon mal gemacht hat, der eine gute Anlage hat, ja, und festgestellt, ja, stimmt. Also, das sind die Filter, und wir haben ja beim Stromtank gesagt, nee, wenn, dann konsequent. Und bei der Stromleiste haben wir jetzt einen Filter drin, sagt man, haha, also doch, ja.
Ja.
Aber es ist so, dass wir das DDS von der Digital Distortion Suppression.
Ja.
Das heißt, es kommen immer mehr Digitalgeräte mit digitalen Schaltnetzteilen oder andere Digitalgeräte, die ja innen eben hohe Frequenzen verarbeiten und die ja irgendwo dann auch teilweise rückkoppeln ins Netz rein.
Ja.
Und da haben wir einen DDS-Filter gebaut. Das heißt, es ist wie so ein Mousetrap. Das heißt, die filtern nur diesen Teil raus, was diese Schaltnetzteile sozusagen erzeugen oder die in dem Digitalbereich liegt. Ja.
Also Saugkreis ist es, ne?
Ein Saugkreis, quasi. Ja, genau. Ja. So, und dadurch haben wir vorne, wo wir die Geschwindigkeit brauchen von der Sinuswelle, dann braucht man, wenn ich da alles rausnehme, wirklich alles rausfiltere, dann kann ich also auch nicht entsprechend schnell nachliefern den Strom.
Okay.
Ne? Denn wenn ich Strom nachliefern will, es geht ja immer um Strom dabei, nicht nur um die Spannung, dann muss die Spannung ansteigen, um bei einem gegebenen Widerstand den Strom zu liefern, den ich brauche. Ne? Also muss ich aufpassen, dass ich vorne in dem Bereich bis 20 Kilohertz oder bis 10 Kilohertz zulasse, dass auch schnell mal ein Impuls geliefert werden kann. Und er kann nicht geliefert werden, wenn ich die Sinuswelle dann nicht kurz unterbreche, um ihm dann den Strom liefern zu können. Ja? Denn bei null Spannung Änderung kann ich auch nicht kann null Strom Erhöhung machen.
Okay.
Ne? Das ist eine sehr aufwendige Geschichte. Das hat auch mit dem Phasenflusswinkel zu tun des Stromes und so weiter. Aber das würde jetzt hier zu weit gehen. Und kann Ihnen das gerne mal bei Gelegenheit erklären.
Was halt mit Filtern einhergeht, die ganze Phasenthematik.
Also das so ist drin und das ist eben so, dass ich dort eben auch digitale Geräte mit draufschalten kann. Und der Stromtank selbst hat ja genügend analoge Ausgänge, sodass ich eine Kombination habe.
Oder ich kann ja ab dem Quantum quasi
eine
direkt so mitbestellen, die dann DDS-fähig
richtig,
ist. Und dann könnte ich von mir aus deine Leiste jetzt richtig dran machen, wenn ich da mehrere Schaltnetzteile hätte, die ich kombinieren will.
Das ist ja sozusagen der Vorteil des der Netzleiste. Und darum denke ich, ist ein schönes Zusatzteil für den Kunden, der eben sagt, okay, ich möchte mir mehr Geräte anschließen, kann auch dann über das längeres Netzkabel dann die Netzleiste da unterbringen, wo meine Geräte stehen. Die stehen ja nicht immer da, wo die Hauptstromverbraucher sind, nämlich die Endstufen.
Oder wo so ein Quantum hinpasst. Ne?
Genau, richtig. Nee, dadurch haben wir noch eine schöne Netzleiste. Ja.
Cool.
Sehr gut.
Ich hätte natürlich noch eine Frage, also bevor wir zur Musik kommen. Ich weiß nicht, wie siehst du es?
Nun, dann hauen wir mal.
Die Frage ist doch, kommt der Strom dann jetzt voll oder leer bei den Leuten an?
Ach so.
Beim Gewicht machen wir den Joke. Also wenn die Dinger kommen, wir bringen ihn leer vorbei, damit wir ihn tragen können. Aber ist natürlich Quatsch.
Das ist eine gute Frage.
Also, ne? Genau, wie Festplatten. Auch das, ja. Das ist natürlich schon verrückt. Also kurz aufs Gewicht, so als Spaß. Aber klar, so ein S1000 hat natürlich echt immens Gewicht. Und das ist schon verrückt. Also wir haben den 5000er eben bei einem Kunden hier um die Ecke ausgeliefert vor einem Jahr oder so. Und da waren wir sehr glücklich, dass er einen Fahrstuhl hatte.
Oh, ja, das glaube ich.
Ich weiß nicht mehr genau, was er wiegt, aber weit über 100 Kilo.
Also ja, 120 Kilo.
So. Und dann die Holzkiste, in der der kommt. Ich finde übrigens eure Verpackung sehr schick, wollte ich dazu mal sagen. Also diese Holzkisten, die die Dinge sind und so made in Germany, so drauf wie so eine Puppenkiste draufgesprüht ist, sieht sehr gut aus. Nee, aber utopisch schwer das Zeug. Genau, muss man schon wollen dann in dem Moment. Genau.
Ja, die Holzkiste ist ja auch nicht nur eine Holzkiste, sondern die muss den Sicherheitsbestimmungen entsprechen für Gefahrgut.
Okay.
Und das ist eine Kiste, die auch von einem Gefahrgutbeauftragten untersucht wird und die von einer speziellen Firma hergestellt wird, die Gefahrgut sozusagen Verpackung von Gefahrgut liefert. Das ist eine Berliner Firma, die sehr viel für die Firma Siemens macht. Und dadurch hat man dort auch so ein Zertifikat dann für diese Kiste. Ja, und ja, sieht auch schick aus, aber generell ist erstmal so, dass die diese Bedingungen erfüllen muss. Ne?
Okay. Ja. Was wird denn an Neuigkeiten kommen? Darf man da schon was sagen zu?
Da würde ich mich freuen, wenn alle zur Messe kommen auf unseren Stand und sich angucken, was es Neues gibt.
Cool. Es wird was Neues geben. Dass was kommt. Ja, wir werden auf jeden Fall da sein. Ne?
Genau. Mai.
Es wird was Neues geben.
Das ist sehr schön. Sehr schön. Ja. Da freuen wir uns.
Da sind wir.
Ich freue mich auf Besuch.
Und wer noch irgendwelche Fragen offen hat, aufgrund des Podcastes hier, der kann auch gerne vorbeikommen und sich das nochmal erklären lassen.
Sie sind selber da, ne?
Ja,
cool.
Ich bin auch da,
Wir kommen auf jeden Fall rum.
Wir kommen auf jeden Fall rum. Bevor wir jetzt zur Musik kommen, eine Frage habe ich noch, die stelle ich immer jedem, der da sitzt. Was war Ihre erste LP oder Ihr erstes Album, was Sie gekauft haben, wenn Sie sich da noch dran erinnern können?
Also erste Gerät oder was?
Nee, Musikdatenträger.
Der erste Musikdatenträger war die Schallplatte, das ist klar. Ne? So. Und das erste Hi-Fi-Gerät, was ich gebaut habe, war für meinen Vater ein kleines Kofferradio, schon mit einem Transistor drin und einer Batterie, dass er mit zur Arbeit nehmen konnte, um da Musik zu hören. Das war eine kleine aus einer sozusagen fast Zigarettenkiste gebaut, als Schüler noch in der, glaube ich, war ich schon in der Oberschule oder in der Grundschule oder so.
Ja. Genial, schön.
Das war witzig,
So, am Ende von unserem Podcast, darf jeder immer ein Lied nennen, was ihn bewegt hat oder was gut klingt oder wo er irgendeinen Bezug zu hat.
Genau.
Sie dürfen als Gast natürlich anfangen, wir hängen uns hinten dran.
Ja, also mein Lieblingsstück ist die Beethovens 9. in Karajan, aufgenommen Philharmonie in Berlin.
Passt dann.
Das ist, ist so genial, also das ist wirklich toll.
Mit Ann-Sophie Mutter dann.
Ja.
Schön. Ich habe was rausgesucht. Künstler ist Olivia Vedder und Eddie Vedder und Glenn Hansard. Das Album heißt Eddie Vedder Earthling und der Song ist My Father's Daughter.
Das und ist ja super witzig.
Jetzt sag nicht, du hast das auch rausgesucht.
Ich habe nicht denselben Song, aber ich habe denselben Künstler.
Echt?
Na, Eddie okay. Vedder ist ja
Klaus. Das ist ja, also wir sprechen uns nie ab. Also nie, und wir haben noch nie ansatzweise auch irgendwas Gleiches.
Aber jetzt muss ich doch mal mein Handy anschmeißen und googeln, aber ich bin doch der Meinung. Ja, warte mal. Ist das nicht Pearl Jam Sänger dann?
Das, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber der Song ist super. Ich mag gerne Frauenstimmen.
Ja.
Und wunderschön intoniert und super aufgenommen. Also das ist hier auch so eine 101 oder sowas. Kann man sich hervorragend.
Ja, das glaube ich, ja. Man hätte gleich mal hören.
Ja, genau.
Es lohnt sich.
Witzig, ja. Ich habe nämlich heute von Pearl Jam Just Breathe dabei.
Ja.
Ein ganz ein bekannter Song von ihnen, sehr ruhiger Song, untypisch eigentlich. Also sind ja erst der Crunch-Ecke und da spielt er. Ich habe mich jahrelang die Finger gebrochen bei dem Picking-Muster auf der Gitarre, aber ein sehr, sehr, sehr cooler Song und auch ein tiefgehender Text. Und witzig, genau, Eddie Vedder ist halt Sänger von Pearl Jam und deswegen dürfte dann wahrscheinlich das der Eddie Vedder sein und seine Tochter wahrscheinlich oder was.
Möglich, ne?
Ist ja cool, ja, hören wir mal nachher rein. Ja, kriegen wir raus.
Spannend.
Leute, erstmal vielen Dank.
Vielen Dank für die weite Reise.
Ja, genau. Wie gefreut, dass ich bei euch sein konnte.
Dankeschön. Ja, wir sehen uns spätestens im Mai auf der High-End-Messe.
Genau. Wunderbar. Freue ich mich
da. Da draußen viel Spaß beim Musik hören.
Dankeschön.
Bis nächste Woche.
Dankeschön.
Bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.